Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt, also dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein, gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten, das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar, Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hi, Tarkan und Christian hier. Und Christian, ich habe dich noch nie so entspannt gesehen. Die letzten zwei Jahre.
In den letzten zwei Jahren zumindest.
Warst du noch nie so entspannt wie jetzt.
Ja, ich beginne etwas runterzufahren, was so ein Stresslevel angeht, weil ich mit dem Buch tatsächlich relativ weit bin. Also ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich weiß, ich krieg's fertig.
Ja.
Und ich krieg's hin.
Also du bist gerade an dem Punkt, wo im dritten Akt die große Schlacht ist und du weißt schon haargenau, wer stirbt.
Ich habe tatsächlich den dritten Akt mit als erstes geschrieben.
Ach krass,
beim Buchschreiben. Also ich hab mir am Anfang überlegt, wie meine Hauptfigur am Ende ist, habe die ausgearbeitet und so weiter und habe dann einen großen Teil vom dritten Akt schon geschrieben und dann konnte ich das komplette Buch darauf hinschreiben. Aber da reden wir nochmal eigens drüber, wenn es dann konkret
aber
wird und so.
Schön zu wissen, weil das macht dich zu einem ganz anderen Menschen. Also du bist plötzlich nett, du bist plötzlich lustig.
Ja, einigermaßen ausgeschlafen sogar. Ich kann wieder einigermaßen pennen, was echt, also it's a brand new me.
Geil, ich bin das dann in 10 Tagen.
Na, du bist aber auch schon viel relaxer, seit Studio Schmidt Pause hat.
Ja, und seit generell irgendwie von den 8 Projekten, die ich jongliert habe, sind 7 jetzt irgendwie also nach Hause gefahren.
Dass du nicht mit Vollsprint in den Burnout bist, ist ein fucking Wunder, was du gemacht hast.
Ja, war aber auch haarscharf. Aber jetzt geht's in den Urlaub erstmal für 10 Tage.
Du fliegst weg?
Genau, oder fahre, je nachdem.
Woran liegt's? Ob sie dich ins Flugzeug lassen oder was?
Ja, je nachdem, wenn jetzt morgen es heißt irgendwie Virusvariante irgendwie, oder ich will nach Griechenland, dann fahre ich dann halt eben doch nicht nach Griechenland, sondern nach irgendwie Buxtehude oder so und mache dann Heimaturlaub.
Was ich so spannend finde, also bevor wir gleich über deinen Griechenlandurlaub reden, diese Virusvarianten, ne? Ich glaube, ein gutes Mittel, dass die Leute vorsichtiger werden würden, wäre diesen Varianten uncoolere und schlimmere Namen zu geben, so, weil das ist ja Delta-Variante. Hast du die Delta-Variante, ist schon also, scheiße, aber wenn du die kleine Penis-Variante nennen würdest.
Ja, ich habe mir die kleine Penis-Variante eingefangen.
Genau, nicht schlecht. Ich finde meine Mutter-Hot-Variante oder so. Ja, du weißt, wo du richtig schämst, wenn du das hast.
Das finde ich gut. Oder halt sowas, wo du dann aus rechtlichen Gründen irgendwie Geld an jemanden abdrücken musst, so GEMA-mäßig, dass jedes Mal, wenn man das sagt, also die Variante ist der Anfang von irgendeinem Song. Oder
das Telekom-Logo, der-der-der-der-Variante.
Ich hab die der-der-der-der-Variante, fuck, wieder 5 Euro zahlen. Scheiße.
Das finde ich mega gut.
Oder man muss den Leuten umgekehrte Maßnahme zur Bratwurstimpfung. Man droht damit, Bratwürste wegzunehmen. Wir kommen zu dir nach Hause und nehmen dir deine Bratwürste weg.
Das war ja tatsächlich während des Trump-Wahlkampfs war eine Kampagne oder ein so Hebel, den die gesetzt haben, um den Leuten Angst vor den Demokraten zu machen, war they wanna take us our burgers away. Und zwar war der Hintergrund, CO2-Ausstoß war das Oberthema. Dann hat Trump draus gemacht, das meiste CO2 kommt von den Kühen. Mhm. Die Demokraten wollen Kühe verbieten. Wenn es keine Kühe mehr gibt, gibt es keine Burger mehr. Und dann war einfach so, wenn du
die Amis.
Die Demokraten wollen uns unsere Burger wegnehmen.
Sowas würde in Deutschland ja nie funktionieren. Wahlkampf mit, die wollen uns was verbieten. Das ist eine Verbotspartei. Da wird man sofort blicken, dass das Unsinn ist.
Aber es gab jetzt wirklich die Idee, wenn man sich impfen lässt, dass man eine Bratwurst geschenkt
hat. Aber das wurde voll getrashed, habe ich gar nicht verstanden. Ich finde das voll gut. Das hat ja auch voll den Anreiz geschaffen und war ein Riesenerfolg.
Das haben Leute gemacht, ne?
Sehr viele, es war ein Riesenerfolg. Und dann wurde das so ein bisschen so ins Lächerliche gezogen, aber ich finde das total cool.
Ich finde das auch cool.
Ich bin vor allem froh, dass sich Menschen, die ja offensichtlich bis dahin dachten, ne, impfen bringt mich um, dann nur eine Bratwurst gebraucht haben.
Das reicht.
Um überzeugt zu werden. Also es hätte ja auch einen wesentlich höheren Preis kosten
können. Wer sich impfen lässt, kriegt einen Porsche.
Ja, noch ein bisschen mehr Porsche und 2 Bratwürste, jetzt hast du mich. Ja, genau. Aber es war anscheinend nur eine Bratwurst, also das war sehr einfach zu kaufen.
Voll geil, alle impfen lassen. Geht ja, raus, wenn es geht raus, lasse ich impfen.
Wahrscheinlich jetzt die nächste Bundestagswahlkampf, wenn die jetzt merken, Bratwürste funktionieren. Jede Partei plötzlich komplett ihr Wahlprogramm auf Bratwürste ausgelegt.
Die Bratwurstpartei kommt einfach.
Wir versprechen, für jede Stimme gibt es 2 Bratwürste.
Für die erste Stimme eine Bratwurst, für die zweite Stimme gibt es 2 Bratwürste. Ja, auf die Bundestagswahl freue ich mich tatsächlich ein bisschen.
Echt?
Also auf dieses ganze, ich mag Wahlsonntage irgendwie. Also
ich habe ein bisschen Angst.
Ich finde davor alles scheiße und danach alles scheiße, aber Wahlsonntage finde ich mega geil, wenn man so leicht verkatert morgens ins Wahllokal geht und die ganzen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind noch viel verkaterter als man selber. Man hat sich nur so eine Jogginghose angezogen.
Warst du mal Wahlhelfer?
Nee, bisher war ich nicht Wahlhelfer.
Überleg mich jetzt eintragen zu lassen.
Jetzt ernsthaft? Gibt es eine Bratwurst dafür?
Wollte ich gerade sagen, ja. Das war der Gang, um den ich hinaus wollte. Aber ich warte noch, bis es eine Bratwurst dafür gibt.
Das mag ich tatsächlich. Und dann so dieses Gefühl, was geschafft zu haben. Und dieses Gefühl auch mal wieder in eine Schule zu gehen, finde ich auch immer komisch, weil die meisten Wahllokale, bei denen ich in die ich bisher musste, waren irgendwie Schulen und das finde ich immer ein stranges Gefühl, eine Schule wieder zu betreten.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem für mich, weil ich rechtlich gesehen nicht bis auf 20 Meter
Spielplätze an nicht ja, und Schulen.
Das macht
nicht.
Die Wahl ein bisschen schwieriger für mich immer. Ich muss dann immer per Briefwahl machen, leider.
Das finde ich lustig. Ja, und dann diese Interviews danach, also die Hochrechnung, 18 Uhr, mega spannend. Wenn dann irgendwie Wählerwanderung und diese ganzen Diagramme gezeigt werden.
Ja,
und
wobei
so
ich das noch nicht ganz nachvollziehen kann, woher Leute wissen, welcher, also die Wähler sind von der CDU dahin gewandert und so.
Ich glaube, machen die nicht an den Wahllokalen stichprobenartig und aber repräsentativ nochmal eine Wahl. Also du wirst dann rausgezogen.
Und dann wirst du gefragt, ob du...
Ich glaube auch geheim tatsächlich und musst quasi nochmal wählen.
Ja, aber du kannst ja nicht... Es gibt ja das Wahlgeheimnis, das muss ja jemand sagen, dass wir das, wir gucken uns das an. Oder genau. Musst du so eine Box ankreuzen, ich habe die Bedingungen gelesen. Das macht natürlich niemand.
Ich glaube, dass das nochmal, du musst nochmal in so eine Art Wahlkabine und nochmal geheim das abgeben. Und dann sammeln die es ein. Weil, wenn es das nicht gäbe, fände ich einfach geil, wenn die Sender halt das überwachen würden.
So ja, in jeder Wahlkabine. Aber so hast du also mit geheim meinst du, niemand anderes sieht, was.
Genau.
Aber die werten das aus und dir ist bewusst, dass das ausgewertet wird.
Genau.
Nicht geheim im Sinne von, jemand klaut dir deinen Wahlzettel, ohne dass
du
es merkst.
Nee, du schreibst ja auch nicht deinen Namen drauf und nichts. Also das ist ja. Und das finde ich auch immer spannend. Und dann die Interviews. Also alle haben immer gewonnen nach der Wahl. Das finde ich voll geil. Mhm. Egal, ob jetzt die SPD 17% gewonnen oder verloren hat. Die haben immer gewonnen. Es sind immer Sieger alle. Das liebe ich. Und dann natürlich so die Elefantenrunde. Und was ich auch voll geil finde, ist, wenn zu den Wahlpartys geschalten wird. Das finde ich auch immer Wahnsinn, die Leute, die dann so im Hintergrund stehen und so. Du siehst, wenn nicht eingeblendet werden würde, welche Partei.
Du weißt, welche Partei.
Du weißt, ihr seid von der FDP.
Warum heißt es eigentlich die Elefantenrunde?
Weil das die schweren Tiere der Partei sind, so viel ich weiß.
Okay, das ist ein bisschen asozial gegenüber Elefanten.
Finde ich auch.
Aber okay.
Hast du so eine legendäre Elefantenrunde im Gedächtnis noch?
Ich war zu jung für die Gerhard Schröder Elefantenrunde.
Darf die wohl nicht raus. Das war fantastisch.
Wie viele andere legendäre gibt es?
Keine einzige, es gibt nur die.
Nee, meine einzige Verbindung zu Gerhard Schröder ist halt der Schröder-Song.
Hol mir mal eine Flasche Bier.
Das weiß ich schon nicht mehr.
Ja.
Sonst bin ich raus und ich weiß, dass er mal betrunken bei einer Elefantenrunde war.
Ja, genau.
Und dann so ganz mutmaßlich betrunken. Dann so rumgepöbelt hat.
Ja, das war fantastisch.
Aber was genau hat er jemanden konkret angepöbelt? Oder?
Ich glaube, er war 100% sicher, dass er gewonnen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Aber es war noch so 50-50 und hat dann halt verloren.
Oh nein. Ja. So ein bisschen wie bei der Olympia, ist da nicht jemand ins Ziel geradelt und dachte, sie wäre Erster. Mhm. Und dann wurde aber nicht Bescheid gesagt, nee, du bist, da war noch jemand vor dir.
War das jetzt erst oder
das
was?
Das war jetzt erst, glaube ich.
Oh, das habe ich. Oder wie bei den Weltkriegen.
Was?
Gewonnen.
Ich glaube, es gab keinen Punkt an dem. Ich glaube, es war relativ schnell klar, da das keine
ist
Chance
nicht
mehr.
Gewonnen.
Wer hätte das gedacht, dass die gesamte Welt zu viel ist als Gegner? Ich dachte, wir könnten gegen die gesamte Welt gewinnen.
War es nicht jetzt auch so bei Olympia, dass es einen Dude gab, der gestrickt hat in der Pause? Ich glaube, so ein Schwimmer, so ein Engländer?
Ja.
Der so zum Runterkommen und um seinen Kopf so auszuschalten.
Ja, während alle anderen im Olympischen Dorf bumsen,
ja,
ist das der eine, der strickt.
Ja, ja. Das fand ich ganz chillig.
Hast du eigentlich mitbekommen, dass es ein Predator-Prequel geben wird?
No.
Die haben jetzt nochmal alle alten Filme halt ausgegraben, die noch kein Prequel haben. Und dann haben die gemerkt, auch Predator hat noch keins. Und jetzt machen die ein Predator-Prequel.
Ich habe alle Predator-Filme gesehen und auch Alien vs. Predator, alle Filme, alle Alien-Filme. Und ich kann dir nicht sagen, ich bin gerade erregt durch diese Nachricht. Tatsächlich.
Ja, es soll wohl irgendwie eine Seite der Predators gezeigt werden, die man noch nicht kannte.
Oh.
Also ich weiß zu 100%, was in diesem Film passiert.
Sag, schieß los.
Zu 100%. Aber das war doch, Predator sind doch die, wo es dann heißt, die haben die Pyramiden gebaut und das waren deren Anlagen, um jagen zu lernen und das sind Jäger.
Genau, also die Pyramiden waren die Brutstationen für die Aliens und wenn du als Predator, bist du erst ein vollwertiges Mitglied der Predator-Gesellschaft, wenn du dein erstes Alien erlegt hast. Genau. Mhm.
Also das sind einfach Jäger, es heißt ja auch Predator, heißt ja Jäger.
Genau.
Zu 100% die Vorgeschichte ist, das waren mal die Gejagten.
Meinst du?
100%. Hundertprozentig. Also ich bin mir genauso sicher, wie ich mir damals sicher war mit dem WM-Spiel Deutschland gegen England.
Ja.
War es Deutschland?
Tut immer noch weh.
Weil das ist doch die logischste Konsequenz überhaupt. Man will ein neues Licht auf die werfen und mal irgendeinen Twist machen. Und es ist die einfachste Geschichte der Welt. Ja, das sind zwar Monster, aber...
Oh, das ist nicht schlecht.
Die sind nur zu Monstern geworden, weil die selber gejagt wurden. Denn in einer Welt, in der es nur Jäger oder Gejagte gibt, muss man sich irgendwann entscheiden.
Oh, das finde ich richtig...
Also,
ich überlege gerade, mir fällt nichts Besseres ein als das. Das
ist es. Es wird auch moralisch offen gelassen wahrscheinlich dann so, weil natürlich gibt es nicht nur Gejagte und Jäger. Und vielleicht gibt es einen Predator, der so ein bisschen so den Widerstand, der Mahatma Gandhi-Predator.
Also Spartacus-Predator.
Ja, genau. Der dann halt sagt, nein, es gibt nicht nur Jäger und Gejagte, es gibt auch Dinge wie Menschlichkeit. Und dann alle Predator, was? Was ist Menschlichkeit? Was ist ein Mensch?
Lass zum Alien den Kopf ab, genau.
Ja,
aber die Menschen waren ja auch involviert in diese ganze Nummer.
Aber doch erst später, oder nicht?
Ich glaube nicht, weil die Aliens ja, um sich zu entwickeln, brauchen die ja den Mensch als Wirt. Also es springt
aber das sind die Aliens, wir sind ja bei Predator.
Genau, aber die Predator haben doch die Aliens quasi kultiviert und gezüchtet, um die zu jagen.
Ach so.
Ja, bin mir ziemlich sicher.
Ja gut, aber dann...
Das ist im ersten Alien vs. Predator ist das.
Ja, das ist jetzt ein bisschen zu abgefuckt, aber dann neue Idee, die Menschen kommen gar nicht von der Erde. Die Menschen kommen vom Predator-Planeten und die Predator wurden eigentlich von den Menschen gejagt.
Auch nicht schlecht.
Naja, ist, glaube ich, zu abgefahren.
Wann kommt das raus?
Weil, keine Ahnung.
Ich hoffe, morgen.
Dauert noch voll lang. Ich habe nur die Mitteilung auf Twitter gesehen, dass das in der Planung ist.
Boah, freue ich mich da drauf. Ja. Freue mich richtig krass drauf. Nochmal zu deinem Urlaub.
Ach ja, stimmt.
Da wollen wir eigentlich hin. Du fliegst, wenn alles klappt und so weiter, fliegst nach Griechenland.
Genau.
Also du hast mitgekriegt, dass das Land brennt.
Ja. Und es ist auch noch, ich kämpfe noch gegen meine, also ich bin so ein Nihilismus verfallen, dachte, ja komm, scheiß drauf, dann jetzt einfach Urlaub. Ich kämpfe noch gegen meinen moralischen Kompass, der mir eigentlich sagt, irgendwie, fühlt sich immer noch nach 2 Jahren sogar komisch an, groß Urlaub zu machen.
Verstehe ich.
Aber ja, jetzt einfach, weil die Inzidenz ist irgendwie weltweit irgendwie scheiße. Ja. Also wenn ich jetzt aus Köln nach Griechenland fliege, fliege ich theoretisch in Sicherheit. Die Inzidenz ist in Köln ist höher, da wo ich hinfliege. Ja. Wir sind halt in so einem kleinen, schönen Häuschen mit ganz wenig Parteien und so. Also es ist relativ okay, glaube ich.
Mhm. Und du hast mitgekriegt aber, dass es da 47 Grad hat, ne?
Ja, ich habe einen Saunaaufguss mitgenommen, weil das ganze Land eine Sauna ist. Ja, es ist einerseits scheiße, weil es ist so ziemlich der heißeste Sommer überhaupt. Andererseits ist es der am wenigsten heiße Sommer der nächsten 100 Jahre wahrscheinlich.
Das stimmt wahrscheinlich tatsächlich.
Von daher immer positiv sehen.
Ja, aber das, ihr habt ja bestimmt eine Klimaanlage und dann muss halt nachts rausgehen nur.
Ich habe mir so einen Koffer voll mit Eis mitgenommen einfach. Ja. Und sich viele kalte Gedanken machen soll ja helfen.
Bin ich sehr neidisch, will auch gerne in Urlaub.
Ich habe jetzt auch, bevor es losgeht, nochmal schön die Wohnung aufgeräumt und gesaugt, das hat mir meine Mutter beigebracht, damit man, wenn man wiederkommt, in eine saubere, schöne Wohnung kommt.
Das stimmt, wirklich, es macht viel mehr Spaß. Findest du auch, wenn man in Wohnungen aus dem Urlaub wiederkommt, dann man spürt, dass 14 Tage oder wie lange man weg war, niemand da gewesen ist? Das ist so ein ganz komisches Gefühl, wenn du in eine länger verlassene Wohnung, in deine zurückkommst und da war niemand. Das ist so, es riecht dann natürlich so ein bisschen abgestanden, aber ich finde, man riecht auch, dass niemand da war.
Ja, ich finde, es hat einen ganz eigenen Vibe.
Ja, wirklich. Die
Wohnung. Und es ist auch so ein bisschen, man sieht dann seine eigene Wohnung nochmal mit ganz anderen Augen.
Ja.
Wie, also, scheiße, wirklich nur so klein? Irgendwie hatte ich das größer in Erinnerung.
Der Grund, dass ich nach Berlin ziehen wollte, damals, als ich noch in Regensburg gewohnt habe, war ein New York-Aufenthalt. Also wir waren irgendwie 1,5 Wochen, 2 Wochen in New York. Mhm. Als ich wieder nach Regensburg gekommen bin, war es so, nee,
ich das geht nicht mehr, ne?
Ich brauche was Größeres zum Wohnen auf jeden Fall, also eine größere Stadt.
Das war bei den Pfadfindern und das war dann nach so Zeltlageraufenthalten immer so, wenn man zurückgekommen ist. Allein das Konzept Wohnung war so ein Mindfuck plötzlich. Hey, Moment, es gibt keine Feuerstelle, wir haben jetzt 4 Wände um uns herum, es ist einfach, wir sind drin. Einfach das Konzept drin zu leben, war allein nach so 2 Wochen im Zelt plötzlich komplett entfremdet.
2 Wochen im Zelt ist schon lang. Ich kenne das ja, wenn du vom Festival wiederkommst, das Beste ist das erste Mal wieder daheim kacken. Das ist das, wenn du nicht auf so ein Dixie musst oder selbst wenn du im Hotel bist oder so. Das ist eigentlich das Beste am Wiederkommen. Und als Kind kann ich mich erinnern, wenn wir irgendwie so aus dem Italienurlaub wiedergekommen sind, nach so durchgefahrener Nacht und irgendwie gepennt und dann so verschlafen am nächsten Morgen ins Wohnzimmer runter und was ich eigentlich nicht oft gemacht habe als Kind, aber den Fernseher einschalten. Und es war immer eine andere Fernsehwelt, wenn man wieder da war. Also wir hatten nie Fernsehen in dem Urlaubsort, wo wir waren. Und dann kamen plötzlich ganz neue Sendungen, die ich noch nicht kannte und sowas.
Ja, innerhalb von wenigen Wochen.
Ja, 2 Wochen.
Ja, damals, als Fernsehen noch der heiße Scheiß war. hast du denn festivalmäßig, wie lange ist man da? Ist man dann Wochenende weg? Oder?
Kommt drauf an, wie lange das Festival ist, Tag an.
Also wie lange gehen denn so Festivals?
Ja, es gibt welche, es gibt Eintagesfestivals, es gibt 2 Tage, 3 Tage, gibt's auch eine Woche.
Echt, eine Woche lang?
Ja, Sziget Festival in Ungarn, glaube ich.
Ach so, aber dann ist man auch im Ausland und dann, das ist dann einfach nur eine Drogenparty wahrscheinlich.
Dort war ich nie. Nö, ich glaube, es gibt halt einfach wirklich tatsächlich Festivals, jeden Abend Bühne und tagsüber und so, die so lang gehen, aber die meisten. Aber
was machst du denn eine Woche? Also dann jeden Tag einfach aufstehen, Musik, nee, das ist doch einfach dann nur, also um Drogen zu nehmen. Ja, weil was anderes hast du denn dann vor?
Ja, also du siehst halt Bands live auf dem Festival.
Ja, aber du siehst einen Tag Bands
live. Du warst nie auf dem Festival,
2 Tage Bands live. Ich war einmal beim, wie heißt das in Münster, dieses Elektro-Festival in Münster. Hab den Namen vergessen, Docklands. Das hat da ganz klein angefangen, wurde immer größer und ich war da aber nicht privat, ich war da beruflich.
Bist aufgetreten, bist nebenberuflich DJ. Genau.
Techno-DJ. Leute, wollt ihr, dass ich auf den Play-Button drücke?
Yeah! In 30 Minuten kommt eine Hi-Hat rein, freut ihr euch?
Da gibt's auch ganz, das finde ich ganz lustig, gibt's Aufnahmen von so DJs, die halt dann so dieses, wenn es sich aufbaut vor dem Break. Das wird immer höher vor dem Drop.
Ja.
Und dann alle gehen mega mit und dann kommt der Wechsel aber zu irgendwie so der Gummibärenbande oder so.
Ja.
Und dann Heidi, Heidi. Und alle so, what the fuck ist gerade hier passiert?
Die Podcast-Folge läuft los einfach.
Genau. Hä, hey, das finde ich super lustig, so einen Live-Auftritt starten, dass du dann so richtig fett den Bass anschummern hast und dann so, dass es sich immer weiter aufbaut und dann beim Drop, hi, herzlich willkommen, Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten.
Ich finde den besten, also da war ich leider nicht live, also der beste Anfang live, den ich jemals gesehen habe, das war Oasis in München.
Mhm.
Und zwar, ich war zweimal bei dem Oasis-Konzert in München, weil das erste ist ausgefallen, weil Liam sich in der Hotellobby mit drei Italienern geprügelt hat und ihm die Zähne ausgeschlagen haben. Da hieß es, das Konzert fällt leider aus, Liam hat keine Zähne mehr. Und dann sind wir 4 Wochen später wieder nach München gefahren, um uns das Konzert anzugucken, da war ich glaube ich 17 oder so.
Sein Mund voll mit goldenen Zähnen.
Das, also ähnlich war es, der ist auf die Bühne gekommen und dann, nee, der war noch nicht auf der Bühne und plötzlich ging das Licht an, also das Putzlicht eigentlich, was nur angeht, wenn das Konzert nicht stattfindet, alle so, oh Gott, fuck, was ist jetzt schon wieder passiert, wir sind schon alle in der Halle hier, mit wem hat er sich jetzt wieder geprügelt? Und dann ging es aber aus, er kam auf die Bühne und hat nur so auf seine Zähne gezeigt, also er hat so gegrinst und auf seine Zähne gezeigt und dann ging es los. Aber der legendärste, es gibt noch einen sehr legendären Musikanfang und zwar Curse, der Rapper, ist aufgetreten bei Rock im Park 2000 und da war ich auch, da war ich 15 oder 16 und der geht auf die Bühne und sagt, wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier? Und dann schreit das ganze Zelt, schreit Woo!
Und eine Person so, ach so, fuck, ich dachte, das ist Spanisch für Anfänger.
Und da ist la Biblioteca. er fragt, wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier? Was für ein Satz auch. Und dann hört man mich. Das hat er dann aufgenommen als Intro für sein Album, das danach kam. Weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber das Album geht halt los mit, wer von euch ist heute wegen Hip-Hop hier? Bei diesem Konzert.
Mhm.
Und ich war bei diesem Konzert.
Ach, und auch im Publikum Hu gemacht. Also mich. Eins der Hus bist du.
Bin ich. Ja, 100%. Ich war in der ersten Reihe. Großer Curse-Fan damals, lange her.
Ich finde, beim Wrestling haben die auch teilweise geile Auftritte. Der Undertaker.
Ja.
Weil dann geht all das Licht aus, dann hört man jemanden so langsam, also theoretisch hört man nichts, man hört so diesen Glockenton.
Ja.
Und dann geht das Licht Hell's wieder an Bells. Und er steht plötzlich im Ring.
Ja,
das finde ich auch geil. Wobei Abtritte fast noch besser sind. Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ich weiß auch nicht, ob es stimmt.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt Peter Maffay oder Herbert Grönemeyer war. Ich glaube, Peter Maffay. Aber ist jetzt alles strafrechtlich, um es mal strafrechtlich nicht relevant zu machen, ist es nur Hörensagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ja, wie alles andere in diesem Podcast.
Nee, alle anderen Sachen sind Fakt.
Fakten.
Auf jeden Fall heißt es über den, dass der, wenn der das Konzert beendet, dann rausgeht und ganz schnell ins Auto hüpft und losfährt.
Okay.
Und dann währenddessen aber in der Konzerthalle das Licht noch nicht angemacht wird, sondern es bleibt alles in der Lichtstimmung, wo man weiß, oh, vielleicht könnte jetzt noch was kommen.
Ja, weil Leute schreien schon Zugabe und so.
Genau, weil geübte Konzertgänger wissen, sobald das Licht angeht, ist Ende, davor ist noch alles möglich.
Ja.
Und die Leute schreien und jubeln, rufen Zugabe und dann fährt Peter Maffay los, ruft seinen Manager an und sagt ihm, gib sie mir nochmal. Und dann geht der Manager an die Bühne und hält das Handy da rein.
Ja.
Und dann hört Peter Maffay, wie die Menge noch jubelt. Und dann sagt er, okay, mach das Licht an.
Oh, das ist ja geil.
Weiß ich nicht, ob es stimmt.
Oh,
nochmal,
cool.
Hören sagen, ich weiß nicht mal mehr, wer es mir erzählt hat. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Aber finde ich schon geil irgendwie.
Es gab so einen Konzertanfang, das kannte ich nicht mal. Ich habe das letztens in der Instagram-Story von Herm von Gästeliste Geisterbahn, liebe Grüße, gesehen. Und zwar Slipknot, gibt es ein Live-Konzert. Slipknot kennst du, diese Hardcore Progressive Rock Band. Ich auch mal live gesehen habe, das kann ich gleich noch erzählen. Die haben, glaube ich, ein Konzert gegeben in Iowa, wo die herkommen, wenn mich nicht alles täuscht, in einer riesengroßen Halle. Und da waren schon alle, das ganze Publikum war schon da. Und also es ging, war kurz bevor es losgeht. Und du kennst ja diese Slipknot-Fans, die sind halt genauso heftig und krass wie die Band. Und dann ging jemand auf die Bühne, ich habe das leider nie gesehen, ich habe nur das gehört, weil das halt das der Anfang ist von diesem Live-Album, geht jemand auf die Bühne und sagt, I'm sorry to tell you, Slipknot will not perform tonight. Und die Leute flippen aus. Du hörst richtig, wie die Halle zerlegen und wütend sind. Und dann fängt Slipknot an zu spielen und alle drehen noch mehr durch. Das finde ich richtig geil. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es erzähle, obwohl ich nicht da war.
Aber haben Slipknot nicht auch immer Masken auf und so?
Ja.
Also theoretisch können die jeden dahin schicken.
Außer den Sänger.
Also den hört, das hört man.
Ja, das ist einer der besten Sänger, die es gibt. Slipknot habe ich auch live gesehen, lustigerweise auch.
Als der Sänger meinte, da habe ich das echt gefühlt. Da hat er mir voll aus der Seele gesprochen.
Er kann richtig gut singen. Der singt fantastisch.
Echt?
Ja. Er hat auch noch andere Bandprojekte, wo der halt nicht so viel schreit, sondern noch mehr singt. Slipknot habe ich auch gesehen, 2000 auch bei Rock im Park. Und die haben in einem kleinen Zelt performt. Die waren da noch nicht so big. Und in das Zelt haben so 2000 Leute vielleicht reingepasst.
Ein sehr kleines Zelt.
Ist ein relativ
2000 Leute.
Für Rock im Park ist das ein relativ kleines Zelt tatsächlich. Und dann, oder lass es 1000 gewesen sein. Und dann, die haben gespielt um, ich glaube, 3 Uhr nachts. Und mein damals bester Kumpel und ich dachten, komm, dann gehen wir halt, also gucken wir uns halt mal Slipknot an.
Wie lange geht denn das auf Festivals?
Lang. Drehen richtig lang auf. Kellys habe ich mal um 5 Uhr morgens gesehen.
Geil, auch wenn dann einer so im Zelt, Ruhe jetzt, die wollen Leute schlafen. Unfassbar.
Und dann wollten wir in dieses Zelt und keine Chance. Also komplett angestanden, eng auf eng, unglaublich. Also kam es nicht rein. Und dann sind mein damals mit bester Kumpel Seidel, hieß der, was lustig ist, weil das heißt halbe Bier auf Bayerisch, Seidel. und ich sind beide 16 Jahre alt, um dieses Zelt rumgelaufen und haben gesehen, man kann hinter dem Zelt die Plane einfach hochheben von dem Zelt.
Mhm.
Und haben die Plane hochgehoben, sind unten durchgerutscht und waren plötzlich vor der Bühne gestanden. Und das Erste, was ich gesehen habe, war Slipknot, also hautnah auf der Bühne und so ein Moshpit hat sich gerade halt gebildet und eins der drei Schlagzeuge hat gebrannt.
Oh Gott.
Die haben drei Schlagzeuge dabei und eins haben die einfach offensichtlich angezündet. Das war das Erste, was ich mit 16 gesehen habe. Das sind wir ganz weit hinten und haben es von ganz hinten angeguckt. Das war wahnsinnig geil.
Wahrscheinlich sind auch bei so Festivals dann auch verschiedene, also wenn jetzt so ganz viele verschiedene Musikrichtungen zusammenkommen, verschiedene Bereiche wie so verschiedene Königreiche, weil die Menschen alles komplett anders drauf sind. Ich meine, wenn du jetzt eher so Hip-Hop-Musik magst und eher so kiffst und dann plötzlich im Slipknot-Zelt bist,
richtig anstrengend.
Mega anstrengend.
Bekifft bei Slipknot, glaube ich, ist das Anstrengendste, was es gibt.
Andererseits, wenn alle dann kiffen würden, der entspannteste Moshpit aller Zeiten.
Ja, so, kannst du mir mal die Fruity Loops geben?
Schubsen und so ganz langsam streicheln. Streicheln. Ja, also das verträgt sich ja nicht so. Das ist dann ja eher wahrscheinlich so irgendwas Aufputschendes. Wobei jetzt auch nicht.
Mit 16 habe ich den Red Bull getrunken und war 3 Tage wach.
Ja, also es heißt ja, man kann auch Musik ohne Drogen genießen. Nur für mich ist das immer so.
Drogen ohne Musik genießen.
Ja, das stimmt auch. Für mich ist das nur immer so wie so eine, weiß ich nicht, so eine ganz wilde Welt, in der alles erlaubt ist irgendwie. Wie so ein kleiner Staat, der dann aufgebaut wird. Wenn ich so Bilder von Rock am Ring oder so sehe, ist ja auch dann abgezäunt und so. Naja, für mich ist das, glaube ich, nicht so. Ich glaube, ich will mich da nicht so wohlfühlen. Ich habe auch nur eine Drogenerfahrung.
Welche Drogenerfahrung hast du?
Ja, also jetzt eher so, ich habe jetzt nicht selber die Droge genommen, aber so, dass ich zum ersten Mal was anderes als irgendwie Gras oder Alkohol gesehen habe, so richtig hautnah, wirklich erlebt habe, war sehr unverhofft. Ich habe damals in einem Studentenwohnheim gewohnt, in so einem riesigen, wirklich 3 Blocks und irgendwie 1000 WGs.
Ja.
Also wirklich sehr viele junge Menschen einfach in der Blüte ihres Lebens.
Wie so ein olympisches Dorf.
Wie so ein olympisches Dorf eigentlich, nur dass niemand Geld hatte. Und ich war halt aber, also es war Anfang meiner Arbeitskarriere mit 20, 21, frisch hingezogen und schon voll halt drin. Für die BTF bei allen Projekten irgendwie alles gegeben. Und dann halt abends immer nach Hause gekommen und es ist total deprimierend. Ich komme da halt in mein Bett, fall rein und muss morgen früh raus. Und dann hört man draußen nur immer die wildesten Partys.
Ja.
Leute, die so rumschreien, so, Bierpong-Turnier, jetzt alle nackig. Und dreh mich so um, mach die Decke ein bisschen über meinen Kopf.
Leise, ich muss morgen was für William schreiben.
Ich muss mir Gags für William ausdenken. Ja, tatsächlich war in genau so einer Situation, da war jemand vor meinem Fenster und nebenan, also direkt nebenan, ging eine richtig fette Party.
Ja.
Also richtig, der Bass ist durchgeschwimmert und es war wirklich wie so ein Mini-Festival, einfach eine Wand von mir entfernt. Ich habe da eigentlich kein Problem mit Lautstärke und so, was aber komisch war, direkt vor meinem Fenster haben dann 2 Leute gesprochen, Mann und eine Frau, und es wurde sehr persönlich. Und ich dachte erst, geil, bisschen Gossip abgreifen.
Ja, und vielleicht Material benutzt kriegen.
Und macht irgendwie William Gag über seinen verstorbenen Vater von einem Typen, der da irgendwie Ja, nee, weil es ging dann wirklich in die Richtung, wo es dann ein bisschen zu hart wurde, wo dann erzählt, ja, das habe ich noch niemandem erzählt, und aber ich vertraue dir so sehr, und ich habe mir immer die Schuld am Tod meines Vaters gegeben,
oh,
und so.
Mein
Gott.
Ich wurde
dann, ja, okay, Moment, jetzt ist nicht mehr so geil Gossip abgreifen, jetzt irgendwie komisch.
Ja.
Und es war halt, ich konnte nichts machen, ich musste es, das war vor meinem Fenster, ja. Mein Zimmer war 5 Quadratmeter groß.
Ja.
Und dann bin ich aufgestanden, halt so in Schlafanzug, bin raus, um halt zu sagen, hey, sorry, ich höre euch.
Aber das war voll nett.
Ja, aber es war wie so ein, weiß ich nicht, es hat sich irgendwie unanständig angefühlt.
Ich höre euch und ich glaube auch, du bist schuld.
Ja, und Jeanette hat dich nicht verdient, wirklich, Mann. Bin ich halt raus, und deren erster Reflex war natürlich, also dann habe ich gesehen, oh, es sind eigentlich nur 2 Leute, es sind 4, es hat nur die ganze Zeit, 2 haben nur gesprochen.
Mhm.
Die halt draußen auf diesen Art Ball, also es war so ein Laubengang. Da musste man lang. Laubengang, ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, so wurde es da einmal genannt. Das ist kein Balkon, sondern ein Durchgang.
Ja.
Da draußen ist, wie so ein sehr langer Balkon, über den man zu den einzelnen Wohnungen kommt.
Okay.
Und deswegen, da standen die, und das war direkt vor meinem Fenster. Und dann bin ich raus und hab gesagt, sorry, ich höre euch. Der erste Reflex von denen war, oh, ist die Musik zu laut, sorry. Und dann meinte ich, nein, kein Problem. Dann sind wir plötzlich ins Gespräch gekommen, ich stehe da in Unterhose.
Das ist mega lustig.
Und dann hat der weiter erzählt, er meinte, willst du noch mit reinkommen auf ein Bier?
Mhm.
Ich denke mir, komm, scheiß drauf, ich bin 20. Ich kann nicht mein Leben lang einfach nur hier irgendwie um 8 ins Bett gehen. Ein Bier trinke ich mit.
Ja.
Und denke, komm, haust du dich rein, diese fette, geile Party.
Ja.
Was soll's? Ich zieh mir nur noch kurz eine Hose an. Dann meinen die, nein, ist egal, brauchst du, ich komm einfach so. Ich so,
das
okay.
Ist aber okay.
Das ist wild. Aber egal, ich stell mir halt vor, dass da drin halt irgendwie so halbnackte Menschen irgendwie Bierpong spielen,
YOLO.
Und tanzen und so. YOLO, einfach Project X da stattfindet. Wir gehen rein in dem, also das sind immer 4er-WGs.
Hm.
4 Leute standen draußen, in der WG drin waren 2 Leute auf dem Sofa, und das war's.
Oh mein Gott.
Das war die gesamte fette Party, die ich gehört habe, waren insgesamt 6 Leute.
Ah, scheiße.
Und,
warum durften die anderen 2 nicht zuhören, dass der sich die Schuld am Tod seines Vaters gibt?
Keine Ahnung, die haben wahrscheinlich was viel Krasseres beredet.
Okay.
Weiß ich nicht. Aber sie sind dann halt rein, und mein erster Reflex war natürlich voll enttäuscht sein. Und dann dachte ich aber, hey, andererseits auch voll cool, hier sind 6 Leute und die machen so fett Party, die leben das Leben.
Ja.
Mega cool, dass sie so drauf sind. Alle waren auch so ein bisschen wie ich, ein bisschen zu schnell geredet, bisschen zu aufgeregt.
Ach Gott, ich auch.
Ich so, ganz, hey, cool, das ist meine Crowd, meine Leute, und auch mega cool, dass ihr auch einfach so zu 6 Spaß haben könnt. Wie machen die das? Wie kann man das Leben so lieben? Und dann ein bisschen gequatscht, und dann sind plötzlich alle ins Nebenzimmer, und dann bin ich mit.
Mhm.
Und dann wirklich, jetzt ergibt alles einen Sinn. Hat jemand halt fett irgendwie so 10 Kilo Koks rausgeholt.
Ja.
Und wobei es dann nicht, ist es nicht, also ich habe dann gefragt, ist das Koks? Auch so 3 Oktaven zu hoch und so. Ja, was denkst du, was hier los ist? 6 Leute, die fett Party machen, die sind nicht nüchtern. Ich war halt so auch ein bisschen enttäuscht. Und dann hat er mich aufgeklärt, meinte, das ist Pep. Und ich wusste nichts über Pep und hab dann aus Versehen laut gesagt, ach so, Koks für Arme.
Oh.
Kam nicht gut an.
Aber ist ein sehr guter Gag. Pep ist Speed halt einfach, oder?
Also weiß es gar nicht. Ich dachte, das ist für Leute, die sich keinen Koks leisten können einfach. Und kam nicht so gut an. Und dann wollte ich halt auch dann sagen, okay, ciao, raus. Und dann meinte, hey, nimm doch auch was. Und meinte ich, nee, danke.
Nimm
und dann
doch
hat die
auch was. Cool.
Eine der Frauen gefragt, war komplett verwirrt, dass ich Nein gesagt habe, und dann gefragt, zwingen wir ihn jetzt? Und ich so, okay, was geht jetzt ab? Nein, ihr zwingt mich nicht. Dann hat sich's aber wieder entspannt, dann hieß es, nee, alles cool, ist okay, kein Ding, wenn du nichts sehen willst und so. Und dann haben die geredet und auch so, das dann so dargestellt, wie, ja, ach, wir machen das nur ab und an mal, und das ist, wir können ja, hier, ich studiere zum Beispiel, ich kann den ganzen Tag ballern und am nächsten Tag wieder in die Uni und so. Und dann dachte ich, ja, gut, wenn man es kann und so, vielleicht ist nicht jeder Drogenabhängige pathetisch und erbärmlich. Und dann ist aber was runtergefallen und dann auf dem Boden. Und auch nicht viel, weil die hatten wirklich so einen Pack und es war nicht
dem,
viel.
Von dem
Pep.
Ja.
Und dann haben sie sich hingekniet und es vom Boden gezogen. Ja, ja, okay doch. Es ist doch genauso, wie ich es mir vorstelle, wie Drogenkonsum ist. Irgendwie nicht so cool. Und dann bin ich wieder ins Bett und habe sehr ruhig geschlafen.
Aber hast du den dann nochmal gesehen?
Immer mal wieder Nachbarn? So begegnet, auch okay, verstanden, aber jetzt.
Ja, habt ihr jemals wieder drüber gesprochen irgendwie? Also mal angesprochen?
Nee, kam jetzt nicht so zur Sprache. Ich habe ab und an nochmal nach seinem toten Vater gefragt, aber sonst. Nee, kam jetzt nicht zur Sprache. Waren auch super nett und so, aber es ist halt gar nicht meine Welt. Aber das war auch wirklich das einzige Mal, glaube ich, wo ich wirklich vor mir dann was anderes hatte als, also ich habe schon oft gesehen, wie Leute kiffen und so, und also ich meine Dendemann. Wir haben mit Dendemann gearbeitet. Dann kriegt man das schon ab und an mit. Aber das war das einzige Mal, dass ich so richtig harte Drogen in Anführungsstrichen gesehen habe.
Huh.
Ja. Ja, das ist das Hör eines Mannes, der schon häufiger auf Festivals war.
In der Berliner Musikbranche gearbeitet hat. Ja, das ist wieder was für live, ja. Die Stories.
Ja, das stimmt. War auch fantastisch live. Wir reden auch in letzter Zeit viel über Drogen. Ich habe mal was anderes. Ich habe nur eine Ja- oder Nein-Frage.
Pep, ja oder nein? Nee. Sollen wir Speed, ja oder nein machen?
Speed, ja oder nein.
Okay, Moment.
Ja oder nein? Die Wohnungstür abschließen, ja oder nein?
Ja. Ja, das war...
Ja, und dann, also Speed, ja oder nein? Ich muss es schnell sagen, das wird der Clou. Dann aber ich würde gerne noch mal mit drüber reden trotzdem. Ja. Du bist auf jeden Fall abschließen, immer.
Ich sperre zweimal ab, dann gucke ich nach noch mal, ob ich abgesperrt habe, rüttel an der Tür, dann laufe ich runter, laufe wieder hoch, gucke noch mal, ob ich abgesperrt habe, dann sperre ich wieder auf, gucke, ob der Herd aus ist, dann gehe ich wieder zur Tür, sperre ab und gehe.
Ja.
Das ist meine Routine.
Ja, aber was ist dein Gedanke dahinter? Weil wenn die Wohnungstür zu ist, dann geht ja auch nicht normal auf.
Doch, du kannst, also jein. Wenn, bei manchen alten Wohnungstüren ist es so, dass wenn der Bolzen nicht durch Absperren, bewegt sich ja der Bolzen von links nach rechts. Mhm. Und wenn du nicht zugesperrt hast, dann ist der Bolzen immer noch links quasi in der Tür selber drin. Und man kann mit einer Kreditkarte zum Beispiel dann die Tür aufmachen.
Mit einer Kreditkarte?
Ja, weil krass, du zwischen dieses Schloss reinfriemeln kannst, weil der Bolzen nicht vorliegt. Und dann kannst du den Schließmechanismus simulieren und dann geht die Tür auf. Habe ich schon geschafft.
Werde jetzt, wenn ich, echt, hast du mal ausgesperrt
hab
und dann?
Ich habe mich mal ausgesperrt in Berlin und da hatten wir eine Tür, wo das nicht geht. Also die war so eine sicherheitsmäßige Tür. Und dann musste ich Belli fragen, ob die von Adlershof, da die gearbeitet, bis zu uns nach Prenzlauer Berg den Schlüssel bringen kann. Das ist ungefähr eine Stunde mit der Bahn. Und in der Zeit bin ich so im Treppenhaus gesessen, weil es draußen gestürmt hat und konnte drinnen mit meinem Handy die Musikanlage regeln. Und dann konnte ich draußen, saß ich vor unserer Wohnungstür und konnte Musik hören, immerhin.
Cool, immerhin.
Ja, das war toll.
Also ich werde jetzt ja in den Urlaub gehen und dann werde ich abschließen natürlich, aber weil ich dann kurz einkaufen gehe oder so, ich finde das immer so komisch, weil es gibt ja keine spontanen Einbrüche.
Bist du sicher?
Ja, aber wer geht denn spontan und denkt sich, ach, heute gehe ich mal in diese Wohnung rein, in dieses Haus rein, in den vierten Stock und guck mal, ob ich die Wohnungstür aufkriege.
Boah, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt.
Nie im Leben. Niemand denkt sich, jetzt gehe ich mal spontan gucken, ob ich eine Wohnung aufkriege. Das sind, wenn man einbricht, dann bricht man ein. Und da wird ja auch niemand, ein professioneller Einbrecher, wird ja nicht machen, oh Leute, die Tür ist abgeschlossen, wir haben keine Chance. Das ist ja deren Job quasi.
Ich bin nicht, wurde bei dir in dem Haus, in dem du gewohnt hast, schon mal eingebrochen?
Nie, noch nie.
Also in Köln wurden mal die Keller bei uns ausgeräumt. Mhm. Und in Berlin wurde mal in das Haus, in dem ich gewohnt habe, eingebrochen.
Und hattest du abgeschlossen?
Und zwar, es wird nicht bei uns eingebrochen, sondern in der Wohnung unter uns, weil da ein DJ, ein relativ bekannter, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, gewohnt hat. Und der hat aber nicht in der Wohnung gewohnt, in der die eingebrochen haben, sondern in der Wohnung daneben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand mal gesehen hat, wie der in das Haus gegangen ist und dann einfach halt spekuliert hat, wo der wohnen könnte. Und das dann, weil der war auf Tour zu dem Zeitpunkt. Das weißt du ja dann. Und
ja,
dann,
aber auch dieser Mensch hat ja nicht gedacht, mal gucken, sondern der hat sich ja vorbereitet, der ist ja...
Ja, gut.
Also das Letzte, womit ein Einbrecher nicht rechnet, ist doch wohl eine abgeschlossene Tür. Das ist doch, als wenn ich, keine Ahnung, lass mal zu Rock am Ring gehen. Warte, hier ist Musik? Nee, ja klar. Was meinst du, was wir hier machen? Die Tür ist abgeschlossen, Leute, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben keine Chance.
Ja, ich glaube, sowas Spontanes gibt es schon auch.
Nee,
gibt
ja, warum? Wann?
Naja, wenn du jetzt... Was weiß ich, wenn jetzt irgendein fertiger Dude auf der Straße draußen rumläuft. Also ich sehe schon öfter mal, dass Leute, die in so einem Haus offensichtlich nicht wohnen, gucken, ob man reingehen kann.
Ja, aber die gucken, ob man reingehen kann.
Ja.
Aber die Tür ist ja zu, man kann nicht reingehen.
Aber was ist denn, wenn die Haustür unten nicht zu ist?
Also das ist eine andere Ja- oder Nein-Frage.
Ach so.
Für mich ist abgeschlossen nicht gleich nicht zu. Also man kann die nicht aufmachen. Man kann die aufmachen, wenn man sie aufbricht irgendwie, ja.
Ja.
Aber das geht, ja.
Ich finde es so verrückt, dass, ja, ich weiß nicht, ob das so ein Urban Myth ist. Aber
ich werde 100% jetzt ausgeräumt.
Ja, von mir. Ich weiß, wann du weg bist, ich weiß, wo du wohnst.
Scheiße, ich bin jetzt 10 Tage weg, meine Wohnung ist nicht abgeschlossen. Ja. Viel Spaß. Das ist gerade die Zusammenfassung des Podcasts. Wie dumm kann man sein?
Perfekt.
Oh, ich habe gerade eine Mail bekommen, ich gehe doch nicht in den Urlaub.
Ja.
Aber mein Bruder, der Security-Mitarbeiter und Polizist ist, zieht jetzt bei mir ein. Barkan Takchi.
Barkan Takchi. Ich finde, ist das ein Urban Myth, dass die so in Kanada und so oft die Haustüren nicht absperren?
Ich glaube nicht, weil in jedem Film, auch amerikanischen Serien und Filmen, laufen die immer überall rein.
Und die lassen doch auch oft die Schlüssel an den Autos und so stecken.
Ja. Und die Schuhe an, wenn die ins Bett gehen und so ein Scheiß.
Das ist
laut Serien und Filmen. Ich finde es auch immer so komisch, dass in Amerika, weil da, also in Europa baut man ja eher in die Höhe und in Amerika baut man vor allem in die Weite. Also es gibt recht wenig irgendwie 2-, 3-, 4 stockwerkige Häuser. Also jetzt nicht in New York und so, sondern eher so halt ländlicher, weil halt so viel Platz da ist. Und die Häuser sind auch alle aus irgendwie gefühlt Pappe aus irgendeinem Grund.
Das ist mir bei Breaking Bad auch so richtig aufgefallen, dass das immer so auch so teilweise so einstöckige
genau, Häuser aber war. Dafür sehr lang.
Ja, genau. Findest du das besser? Also nee. Für faule Menschen ist es besser, weil du musst keine Treppe steigen.
Es ist auch grundsätzlich barrierefreier. Also muss nicht gleich barrierefrei sein, aber irgendwie finde ich das anstrengend. Bitte?
Wenn man alt ist.
Ja, aber du musst dann ja trotzdem von links nach rechts sehr viel länger laufen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es schöner, das auf Stockwerke aufzuteilen.
Wärst du so ein Typ für ein Loft? Ich habe noch nie in einem Loft gewohnt. Also wo so.
Loft ist doch, wo.
Wo es keine Tür gibt. Also wo alles ein Raum ist.
Man kommt nie wieder raus. Man kommt nie
mehr raus. Gefängnis. Ich meine Gefängnis. So eine große Wohnung, sagen wir mal 100 Quadratmeter. Aber da ist alles in einem Raum außer Badezimmer und Toilette.
Ach so. So ein riesiger Raum. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, das stelle ich mir als Single cool vor. Aber es ist halt sehr schwer in einer Beziehung, wenn man Streit hat und man hat keine Türen zum Knallen und nichts und läuft einfach so auf und ab.
Man sieht sich
so
immer.
Aggressiv die Spülmaschine zu und auf oder so.
Ich stelle mir das irgendwie, weil ich das halt aus Büchern und Filmen und so kenne, da wohnen halt immer, es wohnen immer coole Leute in Lofts. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht geil, tatsächlich.
Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht mit Erfahrung dienen.
Ich auch nicht.
Aber ich finde das auch immer so komisch, dass das vor allem in den Gebieten in Amerika ist, wo halt, es wird nicht schaden, mal ein Haus aus Stein zu bauen, weil alle 3 Wochen irgendwie so ein Sturm kommt und dann sind auf einmal alle Häuser kaputt. Wobei es ja natürlich auch daran liegt, wahrscheinlich wesentlich günstiger ist.
Ja, vermutlich auch. Wir haben ja vor Ewigkeiten mal über diesen 3D-Drucker, der Häuser druckt, geredet. Ja,
was ist da eigentlich passiert?
Die haben jetzt hier in NRW ein Haus gedruckt. Jetzt das eins, das du sogar kaufen kannst jetzt.
Ein gedrucktes Haus.
Ein gedrucktes Haus.
Hast du ungefähr die Maße und den Preis im Kopf?
Weder das eine noch das andere.
Ja, super. Cool, dass wir drüber geredet haben. Ich glaube, die haben aber Geld gespart, weil die dann weil die da bei dem Drucken die Farben gemischt haben. Ich wollte einen Drucker-Gag machen, aber ich kenne mich nicht genug aus.
Wenn das so ein ich krieg's auch nicht hin. Ich wollte irgendwas mit die Eltern rufen an Weihnachten an, das nicht funktioniert. Ach, fuck it. Hast du noch Lust auf einen Satz, den noch niemand gesagt hat?
Sehr gerne.
Da komm, lass das doch mal machen.
Dann klopf ich oder du?
Du musst klopfen, weil ich muss erst raussuchen.
Okay. Hier ist. Ich klopf so lange, bis du.
Ich hab ihn.
Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
Und hier ist Christian Huber mit einem Satz, den noch niemand gesagt hat. Ich muss dringend die Service-Hotline auf meiner Müsli-Packung anrufen.
Stimmt, da gibt's immer, nicht nur Müsli-Packung, ist ja fast überall, auch bei Cornflakes kenne ich das.
Essiggurken habe ich das letztens auch gesehen.
Service-Hotline.
Ja, also welche Frage hat man dann?
Ja, vor allem, es ist, glaube ich, nur ein Bluff, ehrlich gesagt. Sobald jemand anruft, plötzlich bei der Essiggurkenfabrik so ein rote, oh mein Gott, jemand hat die Nummer angerufen?
Ja, wie reagieren die, wenn man da anruft? Also, das ist. Welche Frage könntest du haben, dass du. Bleiben wir mal bei Müsli. Mhm. Was könntest du von dem Müsli-Hersteller wissen wollen, dass du da anrufst?
Ja, vor allem, was nicht schon. Also, was sind denn die Zutaten? Steht auf der Verpackung. Okay.
Wie viel Zucker?
Ja, steht auf der Verpackung. Da steht buchstäblich alles, was in diesem Ding drin ist.
Welche Sorten gibt es noch?
Steht alles. Schauen Sie. Wie sieht der Müsli-Riegel aus, wenn ich den auspacke? Auch das sehen Sie bereits auf der Verpackung.
Und wenn sie nicht sicher sind, packen sie ihn einfach aus. Dann
vor allem, und dann, oh, ich habe mich verschluckt, was soll ich machen? Ja, nicht uns anrufen, rufen Sie einen Krankenwagen. Oder vielleicht sind das mega die Experten. Also vielleicht ruft man da an und irgendwie stellt so eine einfache Frage wie, keine Ahnung, ab wann gibt es Rabatt? Und dann heißt es gibt keinen Rabatt. Aber was heißt eigentlich Rabatt? Und dann wird es so philosophisch.
Ah.
Und plötzlich, nee, keine Ahnung, glaube ich nicht.
Ich habe lange drüber nachgedacht. Das ist ein Satz, der aus der Community kommt. Vielen Dank. Ob es nicht vielleicht doch was gibt, weswegen ich da anrufen könnte, mir ist nichts eingefallen.
Ja, aber also, gar nichts.
Wenn du einsam bist, dann ist es ja auch so, also dann rufst du auch nicht da an.
Wie sieht die Ausbildung aus? für so ein Müsli-Hotline-Mitarbeiter. Hier sind tausend Sachen, die nie, du wirst eh nur rumsitzen und niemand wird jemals anrufen. Oder vielleicht sind die auch perfekt ausgebildet, auch so bis an die Zähne trainiert und stehen dann so mit der Hand über
Tag
dem
X.
Hörer
warten auf den
und
Tag
warten
X.
einfach nur auf den Tag X. Aber auch geil, ich habe auch noch niemanden kennengelernt auf irgendeiner WG-Party oder so, wo es dann heißt, hey, ja, ich arbeite bei einer Service-Hotline für Müsli.
Habe ich auch niemanden kennengelernt. Ja. Ich war letztens mit einem, kann ich gleich erzählen, lass die Rubrik kurz machen.
Das war Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
Weil du sagst, Leute auf einer Party kennengelernt und Jobs und so. Ich war letztens mit einem Freund im Park gesessen, so ein bisschen Sonne ins Gesicht scheinen lassen und war gutes Wetter. Und da war so ein, also man hat gesehen, es ist ein Firmen-Get-Together. So. Mhm. Also waren so 30, 40 Männer und Frauen um einen Grill gestanden, haben so Bier getrunken, wussten nicht genau, was die reden sollen. Es war offensichtlich ein Firmen-Get-Together. Und der Freund von mir und ich, wir haben dann das Spiel gemacht, dass wir angefangen haben zu raten, wer in welcher Abteilung arbeitet. Also erstmal überlegt, was ist es für eine Firma. Der Typ mit diesem Berliner Vollbart und dem Samurai-Dot ist offensichtlich der Chef. Mhm. Der Typ am Grill ist offensichtlich der zweite Chef. Was arbeiten die Jungs da drüben? Ja, der eine hat so hat eine Zahnspange und Dreadlocks. Die Typen sind sicher Programmierer. So. Also wirklich so klischee-mäßig alles ausgepackt. Dann so die da hinten, das könnte Sales sein. Die ganze Firma könnte vielleicht so irgendwas mit Softwareberatung oder
der
so.
Der mit dem Hemd, das drei Knöpfe zu weit offen ist, bestimmt Marketing.
Ja, so also wirklich nach Klischees. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, hatten dann schon zwei Bier getrunken. Und dann war es so, jetzt gehen wir hin und fragen die, was die machen. Ich will jetzt wissen, ob ich recht hatte. Mhm. Und dann sind wir hingelaufen, haben die Leute gefragt und wir haben, und das ist jetzt kein Scheiß, alles genailed.
Nein.
Wir hatten recht, es war eine Software-Beratungsfirma, der mit der Zahnspange und den Dreadlocks Programmierer und alle, die um den rum waren, auch Programmierer. Wir haben Sales war richtig und Marketing war auch richtig und der Chef war auch richtig. Das Einzige, was wir falsch hatten, war der zweite Chef am Grill, der war irgendwie, weiß ich, irgendein Abteilungsleiter.
Der hat einfach hier Impfungen verteilt.
Genau. Und das fand ich so interessant, dass man das so wirklich auf den Punkt sagen konnte. Das fand ich sau witzig.
Ich glaube, das hat vor allem was damit zu tun, dass sich so um bestimmte Bereiche, Lebensbereiche, sowieso Soziokulturen bilden.
Ja, wahrscheinlich.
Also wenn du irgendwie bei den Programmierern bist, dann, die haben ja auch alle dann ungefähr selbe Interessen, nämlich vor allem Programmieren.
Ja.
Und dann, weiß nicht, das ist so, ich glaube, das bildet sich dann so.
Es gibt bestimmt auch das Gegenteil, also, dass wir völlig daneben gelegen waren.
Nee, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee, das glaube ich nicht.
Und dann haben die uns, und da habe ich was über mich gelernt. Kennst du das, wenn du manchmal was über dich lernst, so einen Charakterzug, den du selber nicht so an dir magst? Ich habe nämlich, da habe ich was über mich gelernt, und zwar, die haben mich dann gefragt, und was arbeitest du? Mhm. Und ich konnte dann nicht sagen, ich musste dann sagen, ich bin Autor. Mhm. Ich bin Romanautor. Und weil ich in dem Moment mein Ego gesagt habe, sag, dass du Autor bist.
Hä, aber das du bist ganz, Autor, was ja, aber ich denn sonst sagen sollen?
Aber das hat Joy, der Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, auch gesagt. Aber irgendwie fand ich das in dem Moment komisch zu sagen.
Das ist der Charakterzug, den du nicht mögen solltest. Du musst noch eine Ebene tiefer, nämlich, dass du selber dir nicht gönnen kannst, einfach das, was du machst, dazu zu stehen und das wahrzuhaben.
Das kann auch sein. Muss ich nochmal.
Einmal die Müsli-Hotline anrufen und da mit jemandem reden.
Müsli-Hotline anrufen oder mit drei zugekoksten Typen vor deinem WG-Zimmer treffen.
Hey, die waren also tiefenphilosophisch vor meinem Fenster.
Mit denen bespreche ich das mal. Ja. Das ist auch nicht. Jetzt habe ich was zum Nachdenken für die nächsten Tage.
Also du bist halt Autor, dass du dich
das
dann,
stimmt.
Dass du dann das nicht wert bist, das zuzugeben, ist das eigentliche Problem.
Das stimmt vielleicht sogar.
Ja, du kannst ja dann immer sagen, ich bin ein mittelmäßiger Autor.
Schlechter
Autor. Vielleicht ist das dann ist das ein Kompromiss.
Ich bin schlechter Autor. Ja, das ist eine gute Idee.
Apropos Autor, ich habe kein Problem damit zu sagen, ich bin Autor.
Ich weiß.
weil es ist halt so.
Ja.
Ich gehe auf Lesereise bald. Also ich habe ja jetzt nach dem Tod komm ich geschrieben, die Biografie über den Tatortreiniger, nicht Bjarne Mädel, ein echter Tatortreiniger,
ja.
Thomas Kund, sein Leben, das also sehr interessant ist. Der war Finanzberater, sehr unglücklich und ist dann aus Versehen Tatortreiniger geworden.
Ich durfte schon reinlesen, ich finde es richtig gut.
Kuriose Geschichte, nichts für schwache Nerven, also alle Fälle, die beschrieben werden, sind echt. Aber es liegt nicht der Fokus nur darauf. Also es geht nicht in jedem Kapitel um Blut und Tod, sondern es geht wirklich um das Leben von Thomas und seine Entwicklung. Und Teil seines Lebens sind halt Tatorte. Deswegen wird es auch ein bisschen grafischer. Aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann gern vorbeikommen. Ende September und um den Oktober herum. Ich habe die Termine bei Instagram gepostet.
Ja.
Einfach mal schauen. Oder auf nachdemtodkommich.de ist alles. Da hört man nochmal schön das Buch, das man vorbestellen kann. Dann die Termine und die Tickets. Und er liest oder was? Und wir machen das so im Gegenpart. Also er bringt auch ein paar Fotos mit, erzählen Geschichten.
Ein paar Leichen mit.
Ein paar Leichen werden mitgebracht. Und es wird eher, also wird ein cooles, lockeres Gespräch. Ein bisschen wie wenn wir halt hier einen Podcast machen.
Nur
mit Thomas, mit jemandem, der lustig ist. Ja. Naja, also er mag nach dem Tod kommen, ich kann vorbeischauen.
Wo seid ihr? Welche Städte?
Hamburg, Frankfurt. Mhm. Ja, warte, ich muss
nachgucken. Ich glaube, München auch.
München auch sogar, ja.
Ich wollte nur, seid ihr in Köln?
Es war mal Bonn geplant, ist dann leider kurzfristig geplatzt. Kann sein, dass noch was kommt,
komm ich aber irgendwo Stand anders, jetzt. Komme ich vielleicht irgendwo anders mit?
Stand jetzt, nein. Okay, aber ich, geil. Ja, aber Moment, jetzt muss ich auch nochmal nennen. Berlin, Leipzig, Hamburg, München, Frankfurt.
Ah, cool.
Da sind wir überall.
Komm ich vielleicht mal mit?
Nee, muss nicht. Ist okay, wenn du nicht. Naja. Jetzt sind wir schon bei Auftritten. Egal. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe nämlich eins.
Dann nehmen wir dein Highlight der Woche und ich mache die Formalität.
Ich hoffe, das ist auch dein Highlight der Woche.
Ich weiß, was du meinst. Ja, wahrscheinlich schon. Folgt uns, wo man uns folgen kann, auf instagram.com/Tarkan Bakhti oder instagram.com/Christian_Huber. Auf Spotify, auf iTunes, auf Castbox, auf Twitter, wo ihr unterwegs seid. Schreibt uns nette Bewertungen, wir lesen alles, wir freuen uns über alles. Und dann ist jetzt hier Tarkan Bakhti mit dem Highlight der Woche.
Wir hatten unseren Live-Auftritt.
Ja, wir sind mal wieder aufgetreten.
Mega stimmt. Schön. Es wird erstmal nichts davon zu hören geben, weil wir haben ein paar strafrechtlich relevante Sachen erzählt.
Das ist korrekt.
Aber es war ein schönes Erlebnis zwischen uns und ich glaube knapp 700 Leuten.
Ich fand das Beste tatsächlich, also erstmal vielen Dank an alle, die da waren. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Das Verrückte war, als dieser krasse Regen, also dieser fast Orkan kam und niemand gegangen ist.
Ja.
Also die Leute saßen
ich dachte so, ja, jetzt ist es vorbei. Und dann haben sich die Leute einfach so Ponchos geholt. Und, ja, dann ist jetzt halt der Regen.
Und sind
die Stimmung, also gegen den Regen, die Stimmung war wirklich so Textbildschere. Wirklich Regenwetter und Wahnsinnsstimmung. Deswegen danke an alle, die da waren. Danke, die so cool abgeliefert haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Es gibt nämlich, obwohl du im Urlaub bist, eine Folge, die wir schon aufgezeichnet haben.
Ja, und zwar, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich werde sie hören und
weiß bin auch, gespannt. Ich weiß auch nicht mehr. Wir haben die vor 3 Wochen oder so aufgenommen. Ja. Ne? Ich habe heute auch überlegt, ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben.
Es ist wie so eine süße Zeitkapsel. Ja. Aber es wird sich entweder, ich bin mal gespannt, hätten wir es nicht gesagt. Ich glaube, man hätte nicht gemerkt, dass sie voraufgezeichnet war.
Mal gucken.
Mal schauen. und dann hört man so in die Folge rein und wir reden so Sachen wie, ja, ich würde ja niemals jetzt bei der Lage nach Griechenland.
Ja, genau. Mhm. Und ja, das war's. Ja, macht's
das
gut.
Das war's. Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakhti.